Es ist die letzte Sitzungswoche im Bundestag für dieses Jahr. Bevor sich der Bundestag jetzt in die Weihnachtspause verabschiedet, sind nochmal einige Gesetze beschlossen worden. SPD und Grüne, die Reste der Ampelregierung, die suchten als Minderheitsregierung noch nach Stimmen und sind fündig geworden.
Mit breiter Mehrheit wurden die geplanten Steuerentlastungen ebenso vom Bundestag beschlossen wie eine Erhöhung des Kindergeldes. Es soll im neuen Jahr um 5 Euro auf dann 255 Euro im Monat steigen. Um die sogenannte kalte Progression zu bekämpfen, also den Einfluss der Inflation auf die Einkommensteuer, ist vorgesehen, im nächsten und übernächsten Jahr den Grundfreibetrag zu erhöhen und damit einen größeren Teil des Einkommens steuerfrei zu stellen als bisher. Die noch Regierungsparteien SPD und Grüne und ihr Ex-Koalitionspartner die FDP hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, gemeinsam für die Entlastungen zu stimmen. Und CDU und CSU schlossen sich nun an.
Und heute sollen die Gesetze ja auch noch den Bundesrat passieren. Andere Ampelgesetze wollen CDU und CSU im Falle eines Wahlsiegs wieder einkassieren, tönt es jetzt schon im Wahlkampf. Das Heizungsgesetz beispielsweise, Bürgergeld, Cannabis-Legalisierung. Über die ungeübte Zeit dieser Minderheitsregierung und die parlamentarische Ausgangslage vor der kommenden Bundestagswahl spreche ich nun mit Norbert Lammert, über Jahrzehnte prägender CDU-Politiker. Er war viele Jahre Präsident des Deutschen Bundestags und seit 2018 leitet er die unionsnahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lammert, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Hacker, ich Sie auch.
Vor einem Monat, da haben Sie sich im Gespräch mit uns hier auf Bayern 2 zuversichtlich gezeigt, dass der Bundestag auch nach dem Ende der Ampelregierung handlungsfähig bleibt. Fühlen Sie sich da heute bestätigt?
Ja, durchaus. Ich habe damals ja schon die Skepsis nicht geteilt, dass durch die zugegebenermaßen spektakulären Entwicklungen mit dem Platzen der Koalition auch ein Ende der Gesetzgebungstätigkeit oder überhaupt der Handlungsfähigkeit des Bundestages verbunden sein würde, und fühle mich durch die eigentlich von Tag zu Tag sich erweiternde Liste von noch gemeinsam verabschiedeten Gesetzen und anderen, beispielsweise Haushaltsentscheidungen und damit verbundenen Beschaffungen für die Bundeswehr, in meiner damaligen Zuversicht bestätigt.
Man hat ja fast den Eindruck, es gehen jetzt mehr Gesetze durch als noch zu Zeiten der Ampel mit der FDP an Bord. Ist so eine unfreiwillige Minderheitsregierung jetzt vielleicht gerade gar nicht so schlecht?
Naja, jedenfalls würde ich dem nun umgekehrten Optimismus dann doch entgegentreten müssen, dass man doch aus dieser Not für die nächste Legislaturperiode gleich eine Tugend machen könne, sprich es gleich mit einer Minderheitsregierung versuchen könnte. Das ist mit Blick auf die absehbar zu lösenden Aufgaben und im Übrigen mit Blick auf die Handlungsfähigkeit einer Bundesregierung, die in Europa ja nicht irgendein Land zu vertreten hat, sondern das mit Abstand größte, wirtschaftsstärkste und unter mancherlei Gesichtspunkten eben dann doch wichtigste, keine hinreichende Perspektive.
Aber wenn wir jetzt mal auf die deutsche Parteienlandschaft schauen, auch in Sachsen gibt es jetzt eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD. Sie waren jahrelang Präsident des Bundestags, kennen die parlamentarische Demokratie mit dem Ringen um Mehrheiten. Was halten Sie denn generell von dieser Regierungsform angesichts auch der immer kleinteiligeren Parteienlandschaft in Deutschland?
Parlamente müssen auf die Entscheidungen reagieren, die die Wählerinnen und Wähler bei Wahlen getroffen haben. Insofern hilft das Wunschdenken nicht weiter, dass man diese oder jene Konstellation lieber hätte als die dann tatsächlich eingetretene. Deswegen habe ich mit Respekt die erkennbar schwierigeren Verhandlungen in Thüringen und Sachsen und das damit verbundene Ergebnis verfolgt. Aber nochmal, das ist eine glücklicherweise auch durch die Mobilisierung von Voten aus den Reihen der Opposition glücklicherweise zustande gekommene Notlösung für eine gegebene schwierige Mandatsverteilung in den jeweiligen Parlamenten. Aber es ist ganz sicher kein erstrebenswertes Modell für den nächsten Deutschen Bundestag und für die Führung Deutschlands in den nächsten 4 Jahren.
Es sieht ja jetzt danach aus, dass die Union als stärkste Kraft aus der kommenden Wahl hervorgeht, so zumindest der aktuelle Deutschland-Trend. Im Falle einer Regierungsübernahme würden da jetzt wahrscheinlich auch mehrere Ampelgesetze wieder zurückgenommen werden. Zumindest wird das angekündigt aus Unionskreisen, zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, bei dem Geschlecht und Name leichter geändert werden können, Cannabis-Legalisierung, Heizungsgesetz, ich habe schon gesagt. Erwarten Sie wirklich die große Rolle rückwärts nach der Wahl?
Gut, ich will jetzt keine Spekulationen darüber anstellen, welche Partei mit welcher oder welchen anderen Parteien in einem Koalitionsvertrag sich auf was verständigen könnte. Aber es macht natürlich durchaus Sinn, dass die Parteien, die allesamt für sich um Stimmen werben, gegenüber den Wählerinnen und Wählern deutlich machen, was sie gerne gestalten und gegebenenfalls auch verändern würden. Unabhängig von der Frage, was davon dann mit im Einzelnen noch zu identifizierenden Koalitionspartnern verändert werden kann. Denn auf diese Weise, und das deutet sich ja gerade jetzt für den bevorstehenden Wahlkampf an, schärft sich das Profil der politischen Parteien im Verhältnis zueinander und die Wählerinnen und Wähler bekommen Alternativen angeboten, was gelegentlich in der Vergangenheit als Mangel kritisiert worden ist.
Herr Lammert, wir haben ja auch schon erste Wahlkampfprogramme vorgelegt bekommen. Es gab auch die Äußerungen im Bundestag kürzlich, wo man ja auch schon sehr deutlich geworden ist in Richtung des politischen Gegners. Was erwarten Sie für den kommenden Wahlkampf?
Naja, es gibt gemütlichere Zeiten als Wahlkampfauseinandersetzungen und dass es dann da auch etwas rustikaler zugeht, als man es sich bei Festakten zu Jubiläen vorstellt. Das ist keine neue Erfahrung jetzt nach vorzeitiger Auflösung des Deutschen Bundestages. Aber alle Beteiligten sollten auch in der Tonlage berücksichtigen, dass das Spiel mit oder ohne Anführungszeichen jetzt so benannt am 23. Februar nächsten Jahres ja nicht zu Ende ist, sondern weitergespielt werden muss. Und dass man dann Partner braucht, die man nicht vorher durch allzu heftige Beschimpfungen und Verdächtigungen sozusagen von der Mitwirkungsbereitschaft abspenstig gemacht haben sollte.
Alle rechnen ja mit einer unionsgeführten Regierung im aktuellen Deutschland-Trend. Ich habe ihn schon erwähnt, ist die Union gerade auf 33% geklettert. Aber es ist natürlich auch entscheidend, wie gut die anderen abschneiden werden. Und gerade auch mit Blick auf den kommenden Bundestag, also das BSW kämpft gerade an der 5%-Hürde. Die FDP scheint gerade deutlich drunter zu sein. Mit wie vielen Parteien rechnen Sie denn im nächsten Bundestag? Und was würde das bedeuten, wenn wir bei 5 Parteien bleiben oder wenn es doch gar 6 werden würden?
Gut, ich gehöre zu denjenigen, die in der Vergrößerung der Zahl der im Bundestag vertretenen Parteien keine wirkliche Errungenschaft sehen, sondern eine erkennbare Komplizierung für das Zustandekommen einer verlässlichen Regierungsmehrheit und auch für einen zügigen und soliden Gesetzgebungsprozess. Unter diesem Gesichtspunkt wünsche ich mir natürlich nicht, dass noch mehr, sondern wenn eben möglich eher weniger Parteien im nächsten Bundestag vertreten sein sollten, als das gegenwärtig der Fall ist. Aber nochmal, Wahlen finden nicht statt, um die Wunschzettel von Kandidaten und Parteien abzuarbeiten, sondern den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, selbst darüber zu entscheiden, von wem sie sich vertreten lassen wollen.
Das sagt Norbert Lammert, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestags, leitet heute die unionsnahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und schöne Feiertage, Herr Lammert.
Ihnen auch gerne.